MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Immobilien besitzen, das kann schon etwas Schönes sein, aber nur, wenn sie mehr Geld einbringen, als sie kosten. Und genau damit hat die katholische Kirche immer mehr zu kämpfen. Denn so eine Pfarrgemeinde, die kümmert sich nicht nur um eine Kirche, sondern um Pfarrhöfe, um Gemeindezentren, um Filialkirchen. Und das alles in Schuss zu halten, dafür sind die Gemeinden vor Ort selbst verantwortlich. Um damit klarzukommen, braucht's neue Wege, wie zum Beispiel in Berchtesgaden. Maria Ertl berichtet.
Noch ist es ein Pilotprojekt in nur 2 Pfarrverbänden im Erzbistum. Immobilien und Pastoral heißt es, und neben Forstenried in München wurde es vor genau einem Jahr in Berchtesgaden gestartet. Monsignore Thomas Frauenlob war damals Dekan und ist heute Pfarrer.
Das zeigt sich ja ganz deutlich schon im Haushalt 2023 der Erzdiözese, dass die finanziellen Spielräume geringer werden. Das heißt, man muss rechtzeitig hier auch die Koordinaten setzen, wie wird man in Zukunft weiter vorgehen. Und man muss so lange handeln, solange man Handlungsspielraum hat, und nicht erst dann, wenn man mit dem Rücken gegen die Wand steht. Schulden machen geht nicht.
Deshalb beschäftigt sich der Pfarrverband Stiftsland Berchtesgaden auch nicht erst seit einem, sondern bereits seit 10 Jahren mit seinen Immobilien und deren Nutzung. Das Mesner Haus in Berchtesgaden ist bereits in Erbpacht vergeben. Das Gleiche würde die Gemeinde auch gerne mit einigen Grundstücken tun, sagt Michael Koller. Er ist Verwaltungsleiter im Pfarrverband, kennt die wirtschaftliche Lage genau und weiß auch, dass man für Veränderungen an einem Strang ziehen muss.
Also ich hab's so wahrgenommen, dass die Leute in den Gremien durchaus Verständnis haben, dass man diese Themen angehen muss. Dass man hier natürlich Sorge hat, dass es dann direkt vor Ort die eigene Pfarrei betrifft. Das hat man schon gemerkt und das ist auch verständlich. Deshalb sage ich mal, ist für mich auch die Kirche vor Ort, dass das für mich der letzte Schritt sein kann.
Während auch langsam in Bayern Profanierungen von Kirchen ein Thema werden, sieht Michael Koller in dem Projekt Immobilien und Pastoral eine Chance, die wirtschaftliche Lage des Pfarrverbandes zu verbessern.
Wir versuchen, dass wir auch die Pfarrsäle und die Pfarrheime in Kooperation mit Gemeinden vermieten, dass wir das anbieten, dass wir das den Vereinen anbieten. Teilweise natürlich unentgeltlich, ist ganz klar. Das ist der Beitrag einfach auch für das gesellschaftliche Leben in der Pfarrei. Aber natürlich, wir haben zum Beispiel in der Buchenhöhe den Kindergarten der Gemeinde, haben das also an die Gemeinde vermietet. Es ist so, dass man wirklich sagt, die Räume seien genutzt, aber es bringt auch Einnahmen, das einfach schon die Betriebskosten einfach wieder erstattet.
Geld zu erwirtschaften ist der eine Teil. Der andere dreht sich um den Erhalt und die Kosten dafür. Für Monsignore Thomas Frauenlob sollte die Kirche hier einen hohen Maßstab ansetzen und eine Vorbildfunktion für den Erhalt der Schöpfung geben.
Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, die Nachhaltigkeit in jeder Frage, jeder Betrachtung eines Gebäudes, das wir haben. Denn der spart letztlich ja dann auch wieder ein.
Stolz ist man im Pfarrverband auf ein Leuchtturmprojekt. Die Kirche Maria am Berg ist energieautark, deckt also ihren Energiebedarf durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nachbarn komplett selbst, sagt Michael Koller.
Mit solchen Leuchttürmen, denke ich mal, kann man durchaus Bewusstsein schaffen, dass man mit neuen Ideen Kosten einsparen kann, dass man der Umwelt einen Schutz, einen Beitrag leisten kann und dass man auch die Kirche damit interessant macht. Das finde ich ist ja auch ganz ein wichtiger Aspekt, dass man nicht so ein bisschen als verstaubt wirkt, sondern dass man offen ist für das, was heutzutage angesagt ist. Und das, glaube ich, ist ein sehr gelungenes und schönes Projekt hier in Berchtesgaden.
Auch wenn in Berchtesgaden die meisten an einem Strang ziehen und das Projekt Immobilien und Pastoral als notwendig und nicht als überflüssige Gängelung von oben betrachten, befürchtet Monsignore Thomas Frauenlob, dass es fast zu langsam geht, um mit der Entwicklung in der katholischen Kirche Schritt zu halten. Aber er bleibt positiv.
Ich bin zuversichtlich, wir sind auf einem guten Weg. Wenn man den Leuten vor Ort mehr zutraut, erfährt man vielleicht Lösungen, die sich aus der Zentrale heraus nicht machen lassen.
Denn vor Ort müssen die Gläubigen mitgenommen werden, muss Verständnis für manchmal tiefgreifende Veränderungen wachsen. Letztendlich werden auch Kirchen nicht für immer unantastbar bleiben.
Runterkommen, die Batterien aufladen, entspannen. Also es gibt ganz viele Ausdrücke für das Bedürfnis, den täglichen Stress mal abzuschütteln. Wer das kann, lebt gesünder, ist gelassener und fröhlicher. Aber wie geht das denn? zum Beispiel mit Wald oder im Wald. Für die neue Folge unseres Podcasts Einfach Leben hat meine Kollegin Gabi Hafner da eine Expertin getroffen. Hallo Gabi, und du warst beim Waldbaden.
Naja, Corbinian, jedenfalls in einem Bad aus Vogelstimmen am Waldrand. Und ich fand allein das Grün und die Vögel schon so angenehm. Meine Gesprächspartnerin hat mir erklärt, warum und wie sich die positive Wirkung des Waldes auf uns entfaltet. Gisela Immich forscht als Biologin dazu an der LMU und sie ist Mitgründerin eines Zentrums für Waldmedizin.
Es heißt ja, dass allein schon das Grün, das kenne ich ja auch, man geht ins Grüne, auch weil das einfach gut tut.
Ja, das spüren wir wirklich, aber da stecken noch mehr und auch wirklich messbare Faktoren dahinter, weiß die Waldtherapeutin.
Ein besonderes Innenklima, das vor Sonnenstrahlung schützt. Wir haben eine bestimmte hohe Luftfeuchtigkeit im Wald, aber wir haben natürlich auch eine besondere hohe Luftgüte im Wald, weil dann natürlich der Wald mit den Blättern oder den Nadeln auch die ganzen anthropogenen Luftschadstoffe auskämmt. Also das heißt, es ist schon mal von dem Bioklima eine ganz, ganz gute Situation, wenn wir uns im Wald aufhalten. Und vor allen Dingen auch im Sommer, wenn es in den Innenstädten sehr heiß wird, haben wir zum Teil 10 Grad niedrigere Temperaturen in den Innenbeständen der Wälder.
Also im Wald geht's uns besser als drinnen. Noch ein Argument dafür, dass man die Wälder auch schützt, oder?
Ja, unbedingt, denn ohne Wald in der Umgebung ändert sich was ganz Entscheidendes, weiß Gisela Immich aus Untersuchungen.
Dass Personen, die in einem grünen Umfeld wohnen, eine höhere Lebenserwartung haben und auch weniger schwerwiegende Erkrankungen aufzeigen. Also bestimmte Krebsarten sind weniger gewesen, aber vor allen Dingen, sobald dann der Wald weg war, hat eine große amerikanische Untersuchung auch gezeigt, dass dann auf einmal die Herz-Kreislauf-Erkrankungen wieder anstiegen, weil auf einmal ein Riesenwaldareal durch einen Schadkäfer zerstört wurde. Also das sind sehr eindrückliche Ergebnisse, dass uns Grün gut tut.
Und zwar nicht nur Gefühl, wirklich beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das so messen lässt. Und reicht es dann, um diese positive Wirkung auch selbst aufzunehmen, wenn ich einfach so im Wald ein bisschen rumspaziere?
Na, das schadet nie, denn man kann sich danach auf alle Fälle besser konzentrieren zum Beispiel. Aber so richtig intensiv kann man wohl die Wirkungen auf Körper und Psyche aufnehmen, wenn man etwas mehr Zeit mitbringt.
Sobald ich mich einlasse auf die Natur, hat es einen deutlich stärkeren erholungsförderlichen und entspannenden Effekt. Und das kann jeder selbst machen. Man einfach mal in die Wiese setzen oder unter einem Baum setzen, dem Vögelgezwitscher zuzuhören, die Ameisen einfach beobachten, was die da am Boden tun.
Also schnell ein paar Schritte mit der Fitnessuhr zählen, das bringt jetzt nicht so viel.
Nein, es ist die Natur mit allen Eindrücken, die uns aus den Gedankenkarussellen rausführen kann. Und wer sich als Teil der Natur fühlen kann, der lebt anders. Dazu kennt die Expertin neue Forschungsergebnisse.
Dass die Menschen, die sich mehr mit der Natur verbunden fühlen, auch insgesamt eine höhere Lebenszufriedenheit haben, besser integriert sind in der Gesellschaft, weniger Missmut haben und auch insgesamt ja, lebensbejahender und fröhlicher sind. Letztendlich ist es eine Gesundheitsressource für mich, eine neuartige, wenn wir wieder zurück zur Natur finden können.
Und wer das Waldbaden zum Beispiel in der Gruppe mal ausprobieren möchte, der findet im Netz wirklich viele Angebote, zum Beispiel über das Zentrum für Waldmedizin und Naturtherapien in Bad Wörishofen, wo Gisela Immich tätig ist.
Und wie besonders Kinder von der Waldumgebung profitieren können, sogar im Unterricht, wie auch stubenhockende Jugendliche Spaß finden können am Draußensein und wie man am besten den Stimmungsaufheller Wald mal selbst ausprobieren kann, weil das wollen wir doch dann alle wissen, wie kann man das in seinen Alltag einbauen, das erfahren Sie bei Einfach Leben heute Abend kurz nach 19 Uhr im MKR und als Podcast überall da, wo Sie Ihre Podcasts so finden. Wir alle kennen schwierige Momente in unserem Leben. Und dann ist es doch eigentlich besonders schön, mit jemandem darüber sprechen zu können. Manche Menschen haben aber niemanden, dem sie ihre Sorgen erzählen können. Deshalb gibt es die Telefonseelsorge, auch hier in München. Und die sucht gerade neue Ehrenamtliche. Meine Kollegin Lilly Kricker war auf dem Infoabend mit dabei.
36.000. So viele Menschen rufen im Jahr in der Telefonseelsorge der Erzdiözese München-Freising an. Sie haben Angst um ihren Job, gerade einen lieben Menschen verloren und manche von ihnen sind einfach hoffnungslos. Die Ehrenamtlichen in München, Mülheim und Bad Reichenhall sind da und hören zu. Der Andrang ist hoch, erzählt der hauptamtliche Mitarbeiter Tobias Lehner.
Es ist einfach so, das Telefon, kann man sich vorstellen, läutet eigentlich durchgehend. Immer wenn ich auflege, dauert es nur wenige Minuten und der nächste Anrufer kommt rein. Also kann man ungefähr hochrechnen, dass das schon wirklich ein hohes Anruferaufkommen ist.
Und der Bedarf steigt immer weiter. Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, hat die Telefonseelsorge München jetzt einen Infoabend veranstaltet. Die Arbeit ist anspruchsvoll, deshalb werden die Interessierten sorgfältig ausgewählt. Zwischen 25 und 68 sollten sie sein und mindestens 15 Stunden Zeit im Monat mitbringen. Aber auch charakterlich muss es passen, meint Lena.
Die Leute müssen auf jeden Fall eine Offenheit mitbringen für alle Themen, die uns am Telefon begegnen. Und das ist die ganze Bandbreite des Lebens. Menschen sollten auch in der Lage sein, psychische Belastungen auszuhalten und dann mit belastenden Telefonaten einfach umzugehen. Und wir suchen ja einen bunten Ausbildungskurs aus den drei Dienststellen München, Mühldorf am Inn, Bad Reichenhall. Könnten so zwischen 20, 25 Personen ungefähr sein, wo wir hoffen, dass wir die für die Dienst in der Telefonseelsorge motivieren können.
Bevor die Neuen ans Telefon dürfen, müssen sie aber erstmal eine Ausbildung machen. 5 Wochenenden, Seminarabende zu Themen wie Suizid und Angst, danach Hospitationsschichten. Hier werden die Ehrenamtlichen wirklich vorbereitet und lernen sich selbst und ihre Bedürfnisse neu kennen. Und auch im Dienst hört das Lernen nicht auf, sagt Judith. Deshalb gefällt ihr die ehrenamtliche Arbeit.
Weil ich über andere Leben etwas erfahre, das ich sonst nie erfahren würde und diese Leben mir Dinge aufzeigen, die bereichernd sind. Also man kommt auch sehr nah mit anderen Menschen, die man nicht sieht, die man nie kennenlernen wird, in Kontakt und geht ein Stück gemeinsam.
Für solche Gespräche braucht es Empathie und Übung. Oft hilft es auch, schon eigene Erfahrungen mit Krisen zu haben. Aber die Seelsorgenden geben keine Tipps. Sie begleiten die Anrufenden nur. Sie geben keine Lösung für die Probleme, betont Judith. Die schönsten Momente am Telefon sind sowieso die überraschenden, meint sie.
Der beste Moment ist einfach immer, wenn man ein Gespräch hat, das eigentlich ein ganz schwieriges, bedrückendes Thema annimmt und dann plötzlich lacht man gemeinsam am Telefon. Ganz ehrlich und offen und das ist schön.
So etwas zu erleben, darauf hoffen auch die 17 Interessierten, die am Mittwoch zum Infoabend gekommen sind. Die meisten von ihnen sind frisch in Rente und möchten etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit anfangen. Ein paar von ihnen haben uns erzählt, warum sie sich gerade die Telefonseelsorge ausgesucht haben.
Ich habe in meinem Freundeskreis eine Person, die durchaus öfter mal wirklich in ein tiefes Loch fällt und wir telefonieren dann und deswegen weiß ich, dass es eine total sinnvolle Arbeit ist.
Ich würde gerne Mitmenschen helfen und was zurückgeben, was mir andere vielleicht auch mal gegeben haben.
Ich interessiere mich für die Telefonseelsorge, weil ich denke, dass es wirklich wichtig ist, Leute in Notsituationen ein niederschwelliges Angebot zu machen und ich möchte mich da einbringen.
Wenn Sie auch Interesse an der Arbeit in der Telefonseelsorge haben, können Sie sich immer an die Geschäftsstelle der Telefonseelsorge in der Landwehrstraße in München wenden. Die nächste Ausbildung beginnt im Januar. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website des Erzbistums München-Freising. Lilly Kütka für das MKR.
Familie, die Irrwege der Liebe, mentale Gesundheit und Ballsport. Wie passt das denn alles zusammen? Im Roman Hallo, du Schöne von Ann Napolitano sind diese Zutaten perfekt kombiniert. Nicht nur Barack Obama empfiehlt das Buch, sondern auch unsere Literaturexpertin Susanne Steufmehl in unserem Lesetipp.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Hallo, du Schöne. Nein, das ist nicht unsere neue Begrüßungsformel, sondern der Titel des Romans, den ich Ihnen heute ans Herz legen möchte. Und genau da wird Sie das Buch der US-amerikanischen Autorin Ann Napolitano treffen. Sie erzählt die Geschichte von William und den 4 Padawano-Schwestern, 5 Menschen, deren Wege vom ersten Tag ihres Kennenlernens eng und mit viel Konfliktpotenzial verknüpft sein werden.
Die Handlung.
Den 18-jährigen William Waters zieht es 1978 von Boston nach Chicago. Hier kann der begabte Basketballspieler mit seinem Stipendium studieren und ist weit genug entfernt von seinen Eltern, die nach dem frühen Tod ihrer Tochter in eine emotionale Schockstarre gefallen sind. Liebevolle Fürsorge kennt er nicht und auf Freundschaftsangebote reagiert er extrem zurückhaltend. Wie ein Tornado stürmt Giulia Padovano in sein Leben und William ist fassungslos, als die kluge und bildschöne Kommilitonin ausgerechnet ihm Avancen macht. Aber er kann nicht anders, als ihre Gefühle zu erwidern und damit bekommt er nicht nur Giulia, sondern eine komplette Familie, ihre drei Schwestern Sylvie, Cecilia und Emmeline sowie die Eltern Rose und Charlie. Die Dynamik dieser temperamentvollen Familie und der unzertrennlichen Schwestern überwältigt den einsamen jungen Mann, der bisher nur seinen Sport als sicheren Zufluchtsort kannte. Mit dem Tod seines sanftmütigen Schwiegervaters gerät dieses Gefüge ins Wanken. Rose verlässt die Familie Richtung Florida. Cecilia bekommt ein uneheliches Kind. Emmy verliebt sich in eine Frau und Giulia ist schwanger. William muss wegen einer Verletzung das Basketballspiel aufgeben. Und Sylvie, über Sylvie reden wir später. Das jähe Ende seiner Karriere stürzt William in eine tiefe Depression. Im Bewusstsein, nicht nur seine Zukunft, sondern auch die seiner Frau und Tochter zerstört zu haben, sieht er keinen anderen Ausweg, als sein Leben zu beenden. Glücklicherweise kann er gerettet werden, doch er fühlt sich außerstande, weiterhin Ehemann und Vater zu sein. Die tief verletzte Giulia verlässt mit ihrer Tochter Chicago. Während sich Sylvie und William behutsam näher kommen, bleibt sie in ihrem selbstgewählten Exil und bricht alle Brücken hinter sich ab.
Eindrucksvoll.
Die Trennung von Giulia reißt eine tiefe Wunde in die Herzen aller Padovano-Schwestern. Vor allem Sylvie weiß nicht, wie sie mit der Schuld, die mit ihrem ungeheuerlichen Verrat einhergeht, leben soll. Und so dauert es viele Jahre, bis sie und William sich endgültig offen zueinander bekennen. Doch ist es wirklich ein Verrat? War nicht die Ehe von Giulia von Beginn an eine Fehlentscheidung? Für die Beantwortung dieser komplizierten moralischen Fragen nimmt sich Anne Napolitano sehr viel Zeit. 48 Jahre im Leben ihrer ProtagonistInnen lässt sie vorüberziehen.
Der Sound.
Emotional, aber nicht sentimental, so könnte man die Story von William und den unzertrennlichen Padovano-Schwestern beschreiben. Das Leben ist wandelbarer, als sie geglaubt haben, müssen die Padovanos feststellen, wenn sie nach Jahren der Sprachlosigkeit und harter Schicksalsschläge wieder aufeinandertreffen. Dieses Finale ist der Autorin wundervoll gelungen und es bringt alles mit, was man sich von einem großen, unterhaltsamen Familienroman wünscht.
Fakten zum Buch.
Anne Napolitano kam 1971 zur Welt, unterrichtet Literatur an verschiedenen Universitäten und war Mitherausgeberin der Zeitschrift One Story. Hallo, du Schöne ist ihr vierter Roman und der dritte, der auf Deutsch erscheint. Zum Preis von 25 Euro können Sie den Roman Hallo, du Schöne in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Das war ein Buch, der Lesetipp hier bei uns im MKR und den können Sie auch noch einmal in voller Länge anhören. Einfach beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl ein Buch suchen.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.